Essen ist ja etwas, was wir alle zu uns nehmen. Ne? Essen ist auch Bestandteil unserer Identität. Es wird auch viel mehr eine, ich sag mal, kommunizierte Identität.
Wenn wir uns jetzt mal diesen Functional Food Markt angucken, was ich eh schon irre finde, dass es Functional Food heißt, weil ich immer dachte, das Essen, ne, dazu da ist, uns am Leben zu erhalten. Also was ist denn Non-Functional Food? Was ist denn so das Narrativ? Was ist das, was die Leute gerade versprechen? Was ist die Bewegung im Markt?
Heutzutage verbringen wir halt sehr, sehr viel Zeit auch vorm PC. Wir müssen halt im Grunde sehr, sehr viel Geistesarbeit machen. Und da ist natürlich eine andere Ernährung absolut notwendig.
Ich habe mich ja viel mit Blutzucker beschäftigt. Das ist natürlich ein Megatrend. Und für viele Leute erstmal war die Hürde, okay, wie verstehe ich das überhaupt? Wie weiß ich, wie mein Blutzucker funktioniert? Ist das nicht ganz individuell?
Ich kann es jetzt den Konsumenten möglichst einfach machen, funktionale Zusatznutzen mir zuzuführen, ohne jetzt großartig meinen Alltag zu ändern.
Aber ist das mehr gutes Marketing oder ist da wirklich was hinter?
Wir müssen natürlich verstehen, ist das jetzt ein Hype-Produkt? Also sprich, ist es künstlich aufgeblasen? Man hat sehr, sehr viel Geld in Marketingaktivitäten gesteckt. Man hat bestimmte Influencer aktiviert. Wenn du als Produkt erfolgreich sein willst, wenn du eine klare Mission hast, versuch die Botschaften so einfach wie möglich zu haben, damit du auch wirklich die Massen erreichst.
Die eine ist Ärztin, Harvard-Absolventin und Unternehmerin. Der andere gilt als Supernerd und Wunderkind. Gemeinsam suchen sie nach Antworten. Willkommen bei Die Ärztin und der Nerd. Der Health, Tech und Longevity Podcast. Powered by Longevity Germany, der größten Real-Life-Community für Longevity-Interessierte im deutschsprachigen Raum. Mit monatlichen Events in mehr als 10 Städten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Ärztin und der Nerd. Ich bin die Ärztin.
Und ich bin der Nerd. Und heute haben wir eine Folge, auf die ich mich schon ganz, ganz lange freue, weil wir einen ganz coolen Gast hier haben mit einem, du bist auch cool, aber noch fast coolerem Thema, was in der Kombination besprochen werden kann. Es wird nämlich um das Thema Functional Food, Food Trends, Food from the Future gehen. Dafür haben wir eine ganz tolle Person eingeladen, nämlich den lieben Fabio. Herzlich willkommen, lieber Fabio.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Fabio und ich kennen uns, wie das halt so zwischen Businessleuten heutzutage ist, von der Hochzeit. Wir wurden zusammengesetzt, weil man meinte, wir würden vieles miteinander zu besprechen haben. Die Wahrheit ist, wir hatten uns so 3 Jahre lang nichts zu erzählen. Und erst vor kurzem, jetzt auch quasi mit meiner neuen Karriere, schlossen sich dann ein paar Kreise. Denn Fabio war ganz lange bei der Metro verantwortlich für Food-Innovation, ne? Ist heute Partner bei einem der wahrscheinlich bekanntesten Venture-Capital-Firmen im Bereich, ich sag mal, Functional Food, Food-Trends und Innovation. Und du bist Vorstandsvorsitzender vom Verband von alternativen Proteinquellen, was natürlich auch spannend ist. Und mal so nebenbei Top 40, Under 40 und World, jetzt muss ich nicht schämen, aber Global Young Leader beim World Economic Forum. Ne? Also wir haben hier auf jeden Fall heute viel Wissen am Start. Und ich hatte ja eben schon angeteasert, wir sprechen vor allem auch über so ein Herzenthema, denn ne, wir haben ja sonst hier immer den Pulscheck.
Mhm. Oh, Thorn hat eine Überraschung, die auch ich noch nicht kenne.
Ich hatte eine Überraschung, aber ich habe...
Thorn greift hinter sich und sucht die Überraschung.
Ich habe es so gut versteckt, dass ich es selber nicht finde.
Jetzt musst du aufstehen dafür auch noch. Bitte nicht rausschneiden.
Tada. Ne? Ich war gerade bei DM.
Ja.
Klammer auf, keine Werbung. Klammer auf, noch nicht. Aber, und habe mal geguckt, so einfach nur so in einem Regal stand ich nur. Und was gab's da? Hier, High Protein, ne? Low Chocolate, Low Sugar, High Protein Candy Bar. Ja, von der Marke, die wir auf der FIBO auch gemeinsam gesehen haben.
Großer Stand.
Großer Stand. Dann gibt es Protein als Gummibärchen. Ja.
Auch richtig noch nicht viele probiert. Sachen.
Ja. Dann nochmal quasi so ein Crispy Pistachio, ne? Den ganzen Trend habt ihr ja mitbekommen. Ding habe ich mitbekommen.
So Dubai-Style Pistachio
Protein Bar. Genau, Dubai-Style Pistachio Protein Fitness Bar. Ja. Und jetzt gibt es Dildos als Elektrolyte in Gummi.
Auch noch nicht probiert.
Ach, das sind keine Dildos, das sind kleine Wasserflaschen.
Ja, passt zum Thema Elektrolyte vielleicht noch besser.
Und als Elektrolyte natürlich dann auch, ne, was auch so, also einfach insane, was gerade abgeht, ne, was in diesem Elektrolyte-Markt war, ist tatsächlich eine Shoutout an André Schürrle und das Team. Das war die letzte Dose in dem Geschmack. Alles ausverkauft. Ja. Und da gab noch 3 von einem anderen Geschmack. Also ein ultra heißes Thema und ich will heute einfach verstehen, wie wird man reich?
Damit. Ja.
Deswegen herzlich willkommen.
Ja. Genau. Vielen Dank, ja.
Genau. Ja, Fabi, schön, dass du da bist. Also wir haben verstanden, du kennst dich aus dem Thema Food. Jetzt haben wir auch noch das Thema Functional Food. Ja. Das heißt, es geht auch um, ich sage jetzt trotzdem mal Lebensmittel oder sagen wir mal Produkte. Manchmal muss man sich ja fragen, was ist das eigentlich? Wo es auch nochmal einen versprochen gesundheitlichen Nutzen gibt. Also vielleicht eher so Thema Prävention, Krankheiten vorbeugen oder halt nochmal sowas Add-on. Und da denken wir jetzt nicht nur an den schönen probiotischen Joghurt, sondern vielleicht eher so aus der Sparte, was Tuan auch her hat, Mood Food. Mhm. Es geht viel um Darmgesundheit, Proteine. Ich glaube, das haben wir jetzt verstanden. Ja. Und das ist vielleicht ein Begriff, den wir auch noch ein bisschen besser verstehen wollen. Mhm. Da bist du ja sehr zu Hause. Deswegen freuen wir uns sehr auf die Sprechstunde gleich mit dir. Und bevor wir da reingehen, erfahren wir, was gibt's diese Woche Neues in Longevity Germany?
Cared by.
Hallo zusammen, hier ist Maurice von Longevity Germany. Passend zum Thema Functional Food habe ich ein kleines Update für euch. Denn ab sofort findet ihr auf unserer Webseite Longevity-Rezepte, die man einfach nachmachen kann. Also, wer mal schauen will, wie Longevity auf dem Teller aussieht oder nach Inspiration sucht, einfach auf longevity-germany.com vorbeischauen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Sprechstunde.
Also Fabio, wenn wir uns jetzt mal diesen Functional Food Markt angucken, was ich eh schon irre finde, dass es Functional Food heißt, weil ich immer dachte, das Essen, ne, dazu da ist, uns am Leben zu erhalten. Also was ist denn Non-Functional Food? Was ist denn so das Narrativ? Was ist das, was die Leute gerade versprechen? Was ist die Bewegung im Markt?
Ja, also du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Essen ist ja etwas, was wir alle zu uns nehmen. Ne? Essen ist auch Bestandteil unserer Identität. Es wird auch viel mehr eine, ich sag mal, kommunizierte Identität. Du bist, was du isst. Ne? Also du kommunizierst über alle möglichen Social-Media-Kanäle, was du zu dir nimmst. Du machst ein Foto von deinem Essen. Und wenn wir jetzt von funktionalen Lebensmitteln sprechen, dann sprechen wir von Lebensmitteln, die einen funktionalen Zusatznutzen haben. Das heißt, die gehen über den reinen Genuss hinaus. Das heißt, wenn wir über Proteine sprechen, dann ist das Versprechen, was ich mit diesen Lebensmitteln bekomme, dass ich zusätzlich mehr Proteine zu mir nehmen kann, als ich das durch meine alltägliche Ernährung machen kann. Oder du hast gerade eben angesprochen, postbiotische Produkte oder präbiotische Produkte, Produkte für die Darmgesundheit oder Produkte, die meine Immunität fördern. Das sind alles Produkte, die, wo ich als Konsument ganz klar mir verspreche, dass ich danach gesünder bin. Stichwort Longevity, ja, nicht, dass ich unbedingt älter werde, aber dass ich einfach einen gesunden Lifestyle entwickle. Und was diese Produkte heutzutage gemein haben ist, und du hast es gerade eben ganz schön an den ganzen Beispielen aufgezeigt, die du mitgebracht hast, sie müssen sich halt bestmöglich in meine Alltagsroutine einbauen. Mhm. Das heißt, ich muss im Grunde nicht den Produkten meinen Alltag annähern oder mich im Grunde jetzt anders ernähren. Ne? Ich muss kein Protokoll für, sag ich mal, eine tägliche Routine haben, sondern es geht um den Snack am Nachmittag. Es geht um den Kaffee am Morgen, der jetzt auf einmal einen Zusatznutzen hat. Oder du hattest es gerade eben angesprochen, den Joghurt, ja, der jetzt auf einmal mehr Protein hat. Das heißt, ich kann es jetzt den Konsumenten möglichst einfach machen, funktionale Zusatznutzen mir zuzuführen, ohne jetzt großartig meinen Alltag zu ändern. Und das ist halt im Grunde das, was diese ganzen Produkte mit sich bringen.
Aber ist das mehr gutes Marketing oder ist da wirklich was hinter?
Also, wir müssen da ganz klar, unterscheiden. Also, ich würde sagen, die Produkte, die so die eierlegende Wollmilchsau sind, also sprich alles versprechen, das sind meistens die, die man am kritischsten betrachten wollte. Und wir wissen auch, dass wenn man zu viel Protein zu sich nimmt, das auch nicht unbedingt gut ist. Das heißt, man muss schon im Grunde darauf achten, wie ist die Dosis und was ist wirklich der Mehrwert, den das Produkt mit sich bringt. Und dann ist es am Ende des Tages tatsächlich so, fermentierte Produkte zum Beispiel, das ist unbestritten, dass die natürlich gut für den Darm sind und dass wir dadurch auch eine schöne Entwicklung haben. Und der Darm ist ja auch ein Stück weit die erste Anlaufstelle, wenn es um Stoffwechsel geht, wenn es um mentale Gesundheit geht oder auch Immunität. Und solche Produkte, die genau solche Zonen gezielt ansteuern, die sind natürlich wichtig. Und da ist es dann halt auch, würde ich sagen, mehr wirklicher Zusatznutzen und auch wirklich als jetzt ein reines Versprechen.
Finde ich spannend, ne? Weil wenn wir, du hast auch selbst schon gesagt, Ernährung ist was sehr Emotionales, was gesellschaftlich verankert ist. Ich finde auch immer was sehr Dogmatisches. Mhm. Ne? Es gibt ja immer sehr viele Meinungen. Fast niemand hat keine Meinung zu, was man essen sollte, was super ist, was für jeden funktioniert. Also es ist auch was Individuelles. Ich finde immer, wenn wir auch die Produkte jetzt als Beispiel nehmen, die wir schon gesehen haben, da frage ich mich manchmal schon, ist das nicht einfach eine andere Kategorie? Also ist das nicht was anderes als ein Nahrungsmittel? Ja. Ne? Weil wir sind ja auch, oft hören wir, möglichst unverarbeitet essen. Mhm. Ne? Dann frage ich mich das oft bei diesen ganzen Riegeln und vielleicht auch Shakes, da ist halt, sind wir weit entfernt von den Ballaststoffen aus den reinen Fasern. Ja. Wie siehst du das? Ist das einfacher, das so getrennt zu betrachten? Ich finde, das passt so zu dem, was du sagst, das fügt sich in unseren Alltag rein. Das heißt aber, es ersetzt ja meistens nicht eine Mahlzeit, sondern es ist was hinzukommt in unserem Leben.
Ja, in der Tat. Ich habe meine Zeit lang davon gesprochen, wenn wir uns zum Beispiel Lebensmittel angucken, dann habe ich früher, und bei uns hängt zu Hause auch so ein Plakat von dem Gursky 99 Cents, ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild kennt, das ist im Grunde ein riesiger Supermarkt und du kannst alle Produkte da sehen, das ist, hat einen sehr, sehr schönen Eindruck. Und ich habe immer gesagt, man muss im Grunde heutzutage eine Schablone auf den Supermarkt legen und gucken, welche Kategorie sich gerade transformiert. Mhm. Ja, wir kennen es von den Süßwarenartikeln, die jetzt alle quasi keinen Zucker haben, die jetzt gerade diese funktionalen Zusatznutzen haben. Wir kennen es aber auch von dem ganzen Wein- und Spirituosenregal, das jetzt Alternativen hat. Wir kennen es von Fleisch, Fisch, Milch und Eiprodukten. Ja. Du hast es in der Anmoderation erwähnt. Das sind alles Sektoren, die sich gerade transformieren. Und da geht es meines Erachtens nach einfach um mehr Diversität.
Ja.
Da geht es darum, dass wir jetzt einen Longtail entwickeln und der ist natürlich auch nochmal über den D2C-Kanal gestretched, dass auf je mehr Konsumentenbedürfnisse entstehen, wegen Ernährungsunverträglichkeiten, aber auch wegen des persönlichen Geschmacks, ich jetzt natürlich eine Möglichkeit habe, diesen zu bedienen. Mhm. Wenn ich in den Supermarkt in den USA gehe, dann sehe ich fast doppelt so viele Produkte, wie das in Deutschland der Fall ist, weil dort einfach dieser Longtail noch ganz anders gestretched wird. Ja.
Herrlich, in Amerika ein Supermarkt, ne? Ist wie so ein Hobby. Erstmal den Whole Foods durchsuchen, von vorne bis hinten.
Absolut, ja, genau.
Und gucken, was die schon für fancy Sachen haben.
Oder den Erewhon in LA.
Oh ja, okay, das ist natürlich... Top-Notch dann nochmal,
Genau, ich habe letztes Jahr, es gibt eine große Messe in den USA, das ist die Expo West und die gilt so als die Organic und Clean Nutrition Messe überhaupt. Und für mich war das, also ich gehe darüber, natürlich sieht man sehr, sehr viele Produkte, die gleich sind und auch viele Trends, die wir auch hierzulande schon sehen. Aber das dann verknüpft mit auch Besuchen im Supermarkt und dann auch zu sehen, wer von den Ausstellern auf dieser Messe auch in den großen Supermarktketten vertreten ist. Nicht nur in den Erewhons, den Whole Foods, sondern halt auch bei Costco oder auch bei Walmart im Endeffekt. Ja, das ist dann schon ein ganz anderes spannendes View.
Absolut.
Ja.
Du hast das Stichwort Transformation gesagt.
Ja.
Ne? Also quasi man scannt diesen Supermarkt und guckt, so welches Regal muss ich transformieren. Ja? Und oft ist ja Transformation damit verbunden, dass ein altes Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, ja, weil es nicht mehr resoniert im Markt. Bist du der Meinung, dass es diesen Transformationsdruck braucht, ja, auf vielen Produkten. Also wenn ich es mir angucke, eine normale Pasta wird jetzt durch Proteinpasta ersetzt, ne? Braucht es das, ja oder nein? Ja? Mhm. Wo ist in Anführungsstrichen wirklich substanzieller Change, der die Gesellschaft nach vorne bringt und wo ist eigentlich einfach, ne, keine Ahnung, glutenfrei schreibe ich drauf, ja, Protein schreibe ich drauf, so, wo hält sich da eigentlich die wirklich so der Sweet Spot auf?
Ja. Das ist ja schön, dass du das sagst, weil du bist ja derjenige, der immer für Shortcuts oder auch für Cheatcodes spricht. Und ich finde gerade, wenn du zum Beispiel Gummibärchen hast, ein ganz bekannter Case ist gerade Grüns, die für 1,3 Milliarden von Unilever gekauft worden sind. Und ich finde, das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo du im Grunde ein Produkt für den Snacking, für den alltäglichen Snacking-Bereich entwickelt hast und du kannst auf ganz einfache Art und Weise dir Zusatzstoffe nehmen für Energie, für Immunity, für Gut Health. Ne? Und das ist zum Beispiel genauso ein Cheatcode. Ich besetze ein Consumer Pattern, diese Cravings, die ich zum Beispiel am Nachmittag habe, ich brauche irgendwas, ich sitze vorm Rechner. Kann aber guten Gewissens konsumieren. Mhm. So, und da könnte man natürlich auch sagen, ja, das ist hier so ein Claim, aber in diesem Fall hat er einen ganz konkreten Nutzen und ich kann zwei Sachen kombinieren. Das eigene Bewusstsein, mich jetzt gesund ernähren zu können und auch dadurch halt im Grunde was zu supplementieren vielleicht. Und auf der anderen Seite einfach dieses Snacking, was ich so ein bisschen gedankenlos mache. Gleiches gilt natürlich auch für die Produkte, die jetzt auf Zuckerersatz gehen oder sogar ohne Zucker arbeiten. Dort habe ich ja im Grunde auch immer genau diese Blutzuckerwellen. Ja. Und wenn ich das einfach aussteuere und nicht in dieses Tief falle, sondern einfach ein komplettes Level beibehalten kann, dann hat das natürlich auch sofort einen Mehrwert. Und wenn ich das dann halt mit dem Snacking vereinbaren kann, dann umso besser. Aber ich gebe dir recht, es gibt auch ohne Ende Produkte, die im Grunde dieses Versprechen gerade mit sich tragen und einfach auf den Zug aufspringen wollen. So. Und da muss man dann einfach auch vorsichtig sein.
Ja. Aber das ist ja gerade das Schwierige, weil wir wissen schon, Ernährungsentscheidungen fallen Menschen extrem schwer. Mhm. Je mehr man weiß, desto komplexer wird es eigentlich. Ja. Ne? Dann kommen wir wieder zu Cheatcodes, zu basalen Regeln. Ich wiederhole mich immer mit meinem Eat the Rainbow, wenn du Ballaststoffe willst, und Where's My Protein, wenn du auf den Teller schaust. Und es geht ja immer darum, Komplexität dann wieder rauszunehmen, damit es überhaupt im Alltag bleibt. Ne? Deswegen klappt ja Intervallfasten für viele Menschen gut, weil ich muss gar nicht mit mir verhandeln, was frühstücke ich, weil ich mache es einfach nicht.
Ja.
Aber wenn du jetzt sagst, okay, solche smarten Snacks kommen dazu, macht das für mich irgendwie Sinn, wenn ich denen vertrauen kann. Ne? Das ist ja so ein Claim, der da drauf ist. Man kann ja auch nicht alles aufs Produkt schreiben. Ja. Ich habe mich ja viel mit Blutzucker beschäftigt, auch durch Hello Insight. Das ist natürlich ein Megatrend und für viele Leute erstmal war die Hürde, okay, wie verstehe ich das überhaupt? Wie weiß ich, wie mein Blutzucker funktioniert? Ist das nicht ganz individuell? Mhm. Wenn ich jetzt so einen Snack habe, dem ich sozusagen vertraue, ist das ja irgendwie auf jeden Fall positiv besetzt. Also es geht einmal so drum, dieses in das bestehende Verhalten reinzupassen. Ich will irgendwas snacken am Nachmittag. Und da dann was zu ersetzen, so verstehe ich das.
Ich finde, du hast einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen. Und das ist das individuelle Verhalten. Ihr kennt doch diesen Satz, wenn man früher davon gesprochen hat, morgens essen wie ein Kaiser, mittags wie, oder beziehungsweise...
Ja, frühstücken wie ein Kaiser.
Frühstücken wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettelmann.
Genau.
So. Das war halt, der kommt halt auch noch aus einer Zeit, wo man dann quasi den ganzen Tag handwerklich gearbeitet hat. Und wo man halt auch im Grunde einen Energiehaushalt brauchte, weil sonst hat man es einfach nicht in den Abend geschafft. Ja. Und wenn man abends wie ein Bettelmann gearbeitet hat, dann konnte man zumindest gut schlafen. Aber man war den ganzen Tag im Grunde voller Power in Aktivität. Man hat auf dem Land gearbeitet oder sonst einer handwerklichen Arbeit nachgegangen oder im Zweifelsfall.
Muskeln haben eine Rolle gespielt, genau.
Und heutzutage verbringen wir halt sehr, sehr viel Zeit auch vorm PC. Wir müssen halt im Grunde sehr, sehr viel Geistesarbeit machen. Und da ist natürlich eine andere Ernährung absolut notwendig. Wenn ich morgens jetzt esse wie ein Kaiser, dann kann ich dir versprechen, dass ich dann spätestens um 11 Uhr vom Rechner einschlafe. Ja. So. Und deswegen ist es halt umso wichtiger, dass ich weiß, wie sieht mein Tag aus, wenn ich mir zum Beispiel in den Tag auch Sporteinheiten einbaue, ne? Dass ich dann drumherum auch schon plane, okay, wann macht es jetzt Sinn, wann ich an mich ernähre, damit ich dann nicht mit vollem Magen zum Sport gehe oder dann um den Sport herum danach noch was zu mir nehme. Dieses on the run, auch on the go. Und deswegen ist einer der Erfolgsfaktoren, neben dem, was ich gerade eben gesagt habe, dass man im Grunde sich versucht, in Konsumentenroutinen einzubauen, dass die Produkte vor allem auch convenient sind. Das heißt, dass ich sie konsumieren kann, wenn ich am Bahnhof stehe oder gerade nicht weiß, wo ich jetzt im Grunde gerade was zu essen herbekomme, was mich befriedigt. Und dass ich im Grunde deswegen halt auch einen Convenience-Faktor habe.
Und wo du ja, wenn du sagst, unterwegs ist ja, finde ich, ein gutes Beispiel, wo man oft auch nicht in Ruhe entscheidet. Es geht um irgendwie schnelle Entscheidungen, wo man immer so das Gefühl hat, ne, und es was trotzdem oft, wenn man unterwegs ist, einen Impact hat, wie man sich fühlt. Ja. Wir sagen ja auch oft im Kontext Longevity, es geht um Energie. Beim Blutzucker geht es um Energie im Körper. Also das ist die Währung, auf die wir immer mehr schauen, als Menschen, die vielleicht eine bestimmte Leistung, einen bestimmten Alltag haben und darauf zu schauen, ne, wie kann ich meine Energie zum Beispiel stabil halten. Ja. Und das ist, finde ich, ganz spannend, weil viele dieser Functional Food Themen darauf einzahlen, Proteine, Ballaststoffe, damit auch Fermentiertes, Blutzuckerstabile. Also das ist eigentlich, finde ich, ziemlich cool, dass man dann doch so einen Nenner findet, wo viele Dinge zupassen. Also,
absolut, absolut.
Was ich auch jetzt aber auch mich frage, ist, das funktioniert ja vor allem bei Sachen, von denen du weißt, dass sie im Normalzustand, ne, quasi die Default-Version halt turbo ungesund sind. Ne? Also normale Gummibärchen, ne, Chips und sowas, da weiß man ja einfach so, dass es halt schlecht ist. Das gegen etwas Neutrales oder Gesundes zu ersetzen, das funktioniert, glaube ich, ne, ist ja fast ein No-Brainer. Ja. Da hat man, glaube ich, auch, ne, ich spreche ja mal von Low-Risk, High-Hope-Produkten, wo du sagst, okay, ne, das Schlimmste, was passieren ist, dass es irgendwie neutral bleibt, ne, aber sehr viel schlechter als das ist, was sonst ist, passiert nicht. Aber um dann wirklich sowas, ne, wirklich Tragfähiges und groß zu werden, du hast ja quasi von Erfolg auch gesprochen, das ist ja, was ich dann auch spannend finde, ist, dass ich dich ja als zwei Versionen kenne. Ich kenne dich tatsächlich als extrem bescheidenen Typen, ne, wo man sich ja auch schon mal fragt, okay, das ist aber ein lieber Kerl, dann gehen wir zusammen trainieren und sowas. Ne? Und dann war ich ja mit dir auf der FIBO und dann bist du da mit so einem Laserblick durch die Hallen gegangen. Und du fandest, und ich hoffe, niemand ist das jetzt böse, aber du fandest das meiste ja eher so underperforming, underwhelming. Ja. Ja? Und dann habt ihr ja noch diese abgefahrene Regel, dass ihr erst ab 1,5 Millionen Euro Revenue überhaupt erst investiert und einsteigt. Und alles darunter ist für euch halt nicht wichtig. Ne? Mhm. Woher kommt diese Regel? Also wie kommt man um 1,5 Millionen? Ja. Und was sind weitere Kriterien, wo du sagst, so, das ist nicht nur eine Idee, das ist ein nachhaltiges Business? Ja,
ja. Bei einer Sache muss ich dir widersprechen. Also alles, was nicht 1,5 Millionen Umsatz ist nicht wichtig. Es ist nur noch nicht da, wo wir an der Stelle, wo wir investieren. Mhm. So. Also ich bin grundsätzlich jedem Startup und jedem Gründer sehr, sehr offen gestellt. Weil ich finde, die Gründer, die wir im Food-Bereich treffen, das ist auch so ein Stück weit, warum ich diesen Bereich so liebe, die gründen alle aus einer Leidenschaft heraus. Das sind nicht diejenigen, die jetzt den Exit vor den Augen haben oder den IPO, sondern das sind Leute, die aus einer persönlichen Passion heraus gründen. So. Und deswegen ist das schon einer der wichtigsten Faktoren, ja, wie ist das Gründerteam aufgestellt. Dieser Faktor ist natürlich zu dem Zeitpunkt, zu dem wir investieren, und ob es jetzt 1,5 Millionen, 2,5 Millionen ist, also es geht hier wirklich um kommerzielle Traktion, natürlich sehr, sehr wichtig, weil Gründer irgendwann auch entscheiden müssen, bin ich noch der richtige CEO, ja, der diese Company auf eine Größe bringen kann, dass sie vielleicht dann irgendwann verkauft wird. Oder bin ich derjenige, der eher, sage ich mal, als Scientific Advisor arbeitet oder dann halt eher in der repräsentativen Funktion tätig ist. Deswegen, die wichtigsten Faktoren sind für uns immer auch das Team. Wie stellt sich das Team an? Wie reflektiert ist es im Grunde bei der View, wo sich das Unternehmen in dem Lifecycle eines Startups befindet? Der Punkt der Traktion, also diese 1,5 Millionen, 2 Millionen, 2,5 Millionen, das ist wichtig, weil du halt daran erkennen kannst, ob es für dieses Produkt schon Wiederverkäufe gibt. Ne? Wir haben ja gerade eben davon gesprochen, Hype versus Trend. Mhm. Und wir müssen natürlich verstehen, ist das jetzt ein Hype-Produkt? Also sprich, ist es künstlich aufgeblasen? Man hat sehr, sehr viel Geld in Marketingaktivitäten gesteckt. Man hat bestimmte Influencer aktiviert. Oder ist es ein Produkt, was im Grunde auch auf Wiederkauf abzielt, wo wir uns Kohorten angucken können, wo wir sehen, dass ein Year-over-Year-Revenue-of-Sellout-Basis stattfindet und wo sich eine Rotationsentwicklung auch abzeichnen lässt. Und das sind halt so wichtige Faktoren. Das heißt, bei dieser Umsatzgröße kannst du im Grunde da schon sehr, sehr genau abschätzen, ob eine Firma nur über Listungen und über eine Sortimentsdiversifikation gewachsen ist oder halt wirklich über Konsumentenakzeptanz. Und das ist halt, sage ich mal, einer der wichtigsten Punkte.
Super spannend mit den Wiederverkäufen. Macht total viel Sinn. Das eine ist einfach Listen, einmal da sein.
Ja.
Aber das andere ist tatsächlich dann, was du sagst, ne, wenn etwas ins Verhalten.
Ja, es geht ja letztlich darum, das auch als eine Routine zu etablieren. Und wir wissen ja auch, Menschen konsumieren 30 bis 50 verschiedene Lebensmittel pro Woche und das ändert sich nicht so krass. Ja, ne? Also wir wollen ja eigentlich immer mehr Vielfalt. Ne? Du hast ja auch irgendwie über diverse Nahrungsaufnahme gesprochen. Da denke ich natürlich sofort an Darmmikrobiom. Wir wollen ja eigentlich auch wirklich in echten Lebensmitteln möglichst divers essen. Deswegen finde ich es ganz spannend, wie man da überhaupt schafft, dass es wirklich wenn ich so mich selbst reflektiere, dass man Produkte immer wieder kauft. Man hat, wenn man was gut findet, schon direkt eine gute Treue, aber es gelingt wenigen Produkten.
Voll. Ja. Und deswegen, als wir auf der FIBO waren und da durch die Stände gegangen sind, kannst du wirklich sehen, dass es dort Firmen gibt, die bauen eine Community auf. Da werden Konsumenten zu Fans oder sogar zu Jüngern. Ja, die kommen dann da hin.
So
und,
crazy.
Ja. Und die preisen dann wirklich die Produkte an. Und das sind halt die meiner Meinung nach heute es auch schaffen, wirklich Traktion zu entwickeln. Ja. Und früher, es gab eine Zeit, wo unheimlich viele Direct-to-Consumer-Brands unheimlich durch die Decke gegangen sind und dann zum Handel gegangen sind und gesagt haben, guck mal, wie viele Instagram-Follower wir haben und wir schaffen es jetzt, die im Grunde zu konvertieren. Jetzt sind aber die Customer Acquisition Costs online so gestiegen, dass es halt wirklich darum geht, Communities aufzubauen. Also wirklich Kundengruppierungen so stark zu entwickeln, dass sie im Grunde Fans und auch Jünger deiner Marke sind. Und dann auch Fürsprecher. Ne?
Aber das finde ich jetzt spannend, weil wir wollen ja trotzdem also ich fände es ja dann toll, wenn dann auch wirklich ein Nutzen durch die Produkte entsteht.
Ja.
Klar, also ich würde sagen, das Erste ist nicht zu schaden. Ne? Das ist natürlich auch immer, finde ich, bei manchen Produkten so, die Dosis macht immer das Gift. Mhm. Das ist natürlich
ja, aber du sagst es, wie viele Produkte sind eigentlich auch schädlich, die im Supermarkt stehen. Ne? So. Also das ist schon, das wäre ja schon ein Riesenfortschritt für die Menschheit.
Ja, aber ich finde es trotzdem spannend. Dann ne, gibt es eine krasse Community. Natürlich wissen wir auch, Gesundheitsinformationen werden sehr viel online kommuniziert und auch konsumiert. Mhm. Wie schaffen wir es dann aber auch da, dann rauszufinden als EndnutzerIn, okay, das ist aber was, wem ich vertrauen kann und nicht nur der InfluencerIn, die das postuliert, ist ja, finde ich, total schwierig.
Absolut, absolut. Also der Resonanzraum, in dem du dich online befindest, der ist unheimlich groß und es gibt so viele Meinungen mittlerweile, die über alle Kanäle kommuniziert werden können etc. Deswegen als Konsument dort wirklich Orientierung zu haben, ist sehr, sehr schwer. Und dafür muss man dann halt im Grunde auch versuchen, die richtigen Navigationshilfen zu finden.
Ja.
Das können im Grunde auch Apps sein, die dir helfen, ein Stück weit Orientierung zu finden, wie du dich ernähren sollst, auf was du achten sollst. Aber am Ende des Tages gebe ich dir vollkommen recht, man darf nicht auf jeden Zug aufspringen und jedem im Grunde nach dem Mund plappern. Ne?
Und wie schaut ihr als Investoren dann da drauf? Also wie unterscheidet ihr, ob das Community-Hype ist versus da ist wirklich auch ein Produkt, das hat was krass Innovatives oder sogar Functional Benefits?
Oh, das ist eine schöne Frage, weil ich weiß, was er antworten wird.
Da bin ich gespannt.
Genau, Thorn. Wir haben uns nämlich im Kontext der FIBO darüber unterhalten. Und ich habe dem Thorn gesagt, man muss halt im Grunde unter drei Gesichtspunkten als Investor auf so eine Company gucken. Das eine ist in der Investor-Bias. Mhm. Ne? Das heißt, wenn mir ein Produkt super gut gefällt und ich frage jetzt meine Freunde und meine Bubble, in der ich mich befinde, und denen gefällt das auch unbedingt, dann heißt es nicht, dass das ein super krasser Investment-Case ist. Weil ich in meiner Bubble vielleicht Konsumenten habe, die auf andere Attribute achten, als dass die große Masse macht.
Ja.
So. Der zweite Punkt ist der, wenn du von Innovation sprichst, ist es wirklich eine neue Technologie. Mhm. Also sprich eine Technologie, die die Möglichkeit hat, eine Kategorie zu disrupten. Da ist dann die Frage, braucht der Markt das und fliegt das irgendwann? Es gibt unheimlich viele Technologien, die wir in der Vergangenheit kennengelernt haben, die unheimlich gut waren, aber nicht durch die Decke gegangen sind, weil es dafür keinen Markt gab.
Ja.
Das heißt, hier muss im Grunde das Produkt und auch die Konsumentenakzeptanz über der Innovation stehen. Mhm. Das heißt, das muss man auch bewerten.
Mhm.
Und das Dritte ist im Grunde, ob es ein Investment Case ist.
Ne?
Und ich sage mal so, ich kann im Grunde für ein Produkt auch wirklich dann, also mit dem Investment Case meine ich, dass wir dort auf einmal eine riesige Followerschaft haben, die sich entwickelt und das Produkt durch die Decke geht. Und ich als Investor entwickle halt das höchste Level meiner Motivation, wenn ich rein gewissens, ne, und wir haben ja auch als Investoren so Nachhaltigkeits-KPIs, die wir definiert haben, plus dann auch noch einen innovativen Ansatz sehe, plus ich sehe den Investment Case. Und wenn diese ganzen Faktoren zusammenkommen, dann ist das Ideal. Aber das ist in den wenigsten Fällen der Case.
Ne? Das ist jetzt aber sehr diplomatisch. Also er zu mir sagt,
was hat er eigentlich gesagt?
Er hat eigentlich gesagt, die sterben hier an Schönheit, Thorn. So, ne? So.
Naja, ich muss auch sagen, letztes Jahr versus dieses Jahr FIBO, da war jetzt nicht so viel Neues dabei, wo ich dachte, wow, ein paar schönere Stände oder größere Stände. Was mich auch zu der Frage führt, ist das so ein deutsches / europäisches Problem? Wir haben über Amerika gesprochen, sind die Leute da bolder, mutiger, schneller?
Ja.
Oder gucken wir sogar eher nach Asien, wo Fermentiertes beispielsweise gelangen in der Kultur ist, auch irgendeine Glaubwürdigkeit hat.
Ja. Das mit dem, die sterben hier in Schönheit, bezog sich in erster Linie auf die Produkte, die halt wirklich versuchen, so clean wie möglich zu sein.
Ja, genau.
Und die auch akademisch, sag ich mal, über ihre sozialen Kanäle kommunizieren. Und da muss man dann ganz ehrlich sagen, wenn du als Produkt erfolgreich sein willst, wenn du eine klare Mission hast, versuch die Botschaften so einfach wie möglich zu haben, damit du auch wirklich die Massen erreichst. Und es gehört auch dazu, dass man dann vielleicht auch in einen gewissen Lifestyle-Sprech übersetzt. Ne? Und bleib bei der Wahrheit, aber versuch es so kommunikativ zu verpacken, dass es auch deine Kinder verstehen.
Also unser Konflikt quasi.
Ja, aber er hat mir dann das Erfolgsrezept von Ahead, so wie er es mir erzählt hat, habe ich es auch verstanden, meinte so, du, Thorn, das sind einfach alle geilen Sachen aus der Kindheit, ne? In einigermaßen gesund.
Mhm.
So, aber der Style kommt halt so kindlich, inneres Kind halt rüber, macht halt Spaß und was hat dir als Kind geschmeckt? Boom, kriegst du jetzt mit Protein und Low Sugar.
Ja, Spaß und Freude der Kommunikation über Gesundheit ist wichtig, sind wir schlecht drin, vor allem in Deutschland.
Ja.
Gleichzeitig, ne, wenn wir aus der Wissenschaft kommen, geht es ja immer darum, möglichst auch noch genau und präzise zu sein. Und also es gibt ja auch nur bestimmte Dinge, Health Claims, die man machen darf und sollte. Und ich finde, das ist schon immer ein Spannungsfeld, auch bei vielen Dingen, die ich draußen sehe, wo ich denke, boah, wie könnt ihr sowas so krass versprechen? Ne?
Ja, absolut. Also wir haben ein Portfoliounternehmen, Neo, die bestellen halt im Grunde Riegel her, beispielsweise ein Hanuta-Riegel oder...
Den habe ich schon zusammengearbeitet bei Hansenzeit.
Ach so, ja,
ja,
super.
Ja, Blutzucker genau, stabil. Schiebel.
Ja, genau.
Keine perfekt. Werbung, aber falls ihr zuhört...
Österreichisch, ne?
Ja, ja, ja. Genau.
22.
Ja. genau. Und da geht es halt genau darum, also dieses Pattern, was wir alle aus unserer Kindheit kennen und auch diese... Das bewirkt ja was. Ne? Ich sehe im Grunde Riegel und ich sehe bestimmtes Produktmuster und ich weiß, ich kann das gewissenfrei kommunizieren. Wir sind ja auch alle jetzt in einem Alter, wir sind ja eigentlich noch Kinder in uns drin, ja. Aber wir haben jetzt halt, sage ich mal, auch
so
ein
tun,
bisschen...
Wir müssen so tun, als wären wir es nicht.
Genau, wir müssen so tun, als wären wir es nicht. Und wir haben jetzt natürlich auch gelernt, Zucker ist böse. Ne? Ja. Und jetzt denken wir so, was ist da draußen? Und jetzt kommen auf einmal diese Produkte. Und das ist ja, finde ich, auch das Schöne daran. Ne? Und deswegen so ein Case wie Grüns oder andere, die halt, sage ich mal, auf einmal Produkte und ein Produkterlebnis uns wiedergeben können. Und wir können aber uns auch so, sage ich mal, geistig... einfach können loslassen und konsumieren. Das ist natürlich das Einfachste.
Ich will auch da gar nicht so Devil's Advocate spielen, weil ich bin total der Fan von Food-Innovation. Ich bin auch irgendwie Foodie, probiere das gerne viel aus. Ich finde es nur wichtig, dass dieses Jüngerhafte nicht so verstanden werden darf, dass man nicht normale Lebensmittel noch isst. Und das ist, finde ich, manchmal so ein ganz schwierig, wenn alles ersetzt wird durch irgendwelche Brands. Also ich stehe weiterhin dahinter, eat real foods. Ne? Und es geht um diese tollen Opportunities wie diese Snacking-Sachen oder smarte Ersatz von bestimmten Kindheitserinnerungen oder irgendwelchen Habits, die wir haben. Ich finde, da sind super functional cases oder vielleicht was zu einer Mahlzeit noch dazu. Aber dass wir immer wieder auch sagen, okay, aber es geht trotzdem drum, wirklich unverarbeitet nach Dingen zu essen.
Ich möchte dir dann mal ein Beispiel geben. Ja. Ne? Der Punkt, warum war denn Beyond Meat damals so erfolgreich? Ja. Ne? Und wir haben ja schon seit Jahren Tempeh, Tofu und Seitan in den Regalen. Ja. Weil wir hier ein Produkt haben, was du einfach auf den Grill werfen konntest und was im Grunde einem Customer Case oder einem User Habit entspricht, der nicht kompliziert ist. Mhm. Ich mache das Ding warm, ich haue es auf mein Brot und habe einen Burger.
Ja.
So, bei Seitan, bei Tempeh oder auch bei Tofu muss ich immer ein Gericht kreieren und das als Beilage oder als Hauptzutat entwickeln etc. Das heißt, das Processing ist am Ende des Tages beim Konsumenten. Mhm. So, das heißt, die Zielgruppe ist aber auch auf einmal eine wesentlich schmalere.
Ja.
Die ist natürlich jetzt über die Jahre hat sie sich wieder entwickelt, weil die Leute sich mehr mit Ernährung auseinandersetzen. Aber das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass man ein Stück weit auch immer unterscheiden muss. Ich als aufgeklärter Konsument, der weiß, wie eine Kochplatte funktioniert oder der auch im Grunde weiß, wie man kocht, versus derjenige, der am liebsten... oder der wenig Zeit hat, ein paar Produkte im Kühlschrank hat und einfach schnell was machen will. Ne? Deswegen sind ja auch diese ganzen neuen Pizza-Startups, die jetzt sagen, hey, wir sind diejenigen, die sauber sind, die keine großen Zusatzstoffe verwenden, so am Hypen, weil sie halt im Grunde genau dem Konsumenten dieses schlechte Gewissen wegnehmen wollen. Tiefkühlpizza ist was Schlechtes, wir bieten dir jetzt ein gutes Genusserlebnis.
Tun sie auch, muss man sagen. Sind schon auch krasse Innovationen, muss ich auch sagen.
Genau, das ist die neue Generation. Ja. Was ich vorhin meinte. Die Kategorien im Supermarkt transformieren sich gerade.
Ja.
Und wenn die Großen es nicht schaffen, diese Trends gut anzunehmen und auch nicht die Credibility haben, dann machen das die kleinen Challenger-Brands. Und die kommen mehr und mehr in den Markt. Und deswegen ist das auch so ein attraktives Feld.
Und kriegen wir das auch in Deutschland, Europa gut hin?
Wir kriegen das auch in Deutschland und Europa gut hin. Wenn man sich allein den deutschen Markt anguckt, dann sind wir hier sicherlich, was den Konsum alternativen Proteinquellen angeht, ganz weit vorne. Ne? Mhm. Mit den großen Marktvorbereitern und die wir haben, Pionieren, die halt im alternativen Aufschnittbereich mittlerweile riesige Regalflächen haben.
Grüße gehen raus an Godo, den wir beide ja mögen.
Ja, und da gibt es ja auch zahlreiche andere Unternehmen. Ne? So, oder wir haben jetzt auch, da spielt natürlich auch das Thema Technologie, und du hast es gerade eben angesprochen, die erste Generation vergleiche ich immer mit den Produkten, die wir damals auf einer Biofach in den 90er Jahren hatten. So, ne? Das waren dann halt die Tofu- und Co-Produkte. Danach gab es die zweite Generation. Mhm. Das war Beyond Meat und Co. Ne? So jetzt auf einmal, wir adressieren die Flexitarier, aber entsprechend lange Zutatenlisten. So, und jetzt kommen wir in die dritte Generation, wo im Grunde das ganze Thema saubere Zutatenlisten eine große Rolle spielt. Clean, verständlich. Und wo halt vor allem auch neue Technologien wie zum Beispiel Myzel eine Rolle spielen. Ne? Wie kann ich Pilz verarbeiten? So, und die große Frage ist, wo sich jetzt im Grunde die vierte Generation bald hin entwickeln wird, wenn wir dann auch von neuen Technologien sprechen, die aus dem Biotech-Sektor kommen.
Ja. wenn wir jetzt hier quasi in so einer geilen Overview Modus gerade sind, ne? Wie würdest du das so clustern, was so, ich sag mal, auf einer Skala von 1 bis 10, ja, wir cutten mal jetzt die 1 bis 6er weg und sagen so, okay, das ist jetzt nicht so interessant, aber was sind so die 6,5, 7, 8, 8,5 Kategorien, ja, die du gerade spannend findest? Also ich glaube, Proteine ist so, ne, das
Darmgesundheit sehen wir viel. Hatten wir schon, ja, ne?
Darmgesundheit, ja. Welche Sachen gibt es noch und gibt es irgendwas, was du sagst, es wäre theoretisch eine 9, wenn ihr Idioten das alle sehen würdet?
Ja. Ne? Gibt's da das verrate ich dir live auf Kamera. Genau. Damit die 10 darfst du für dich behalten.
Nein, es ist so, also die funktionalen Lebensmittel, die halt diesen Mehrwert, also ich rede jetzt mal von B2C-Produkten, ja. Die sind natürlich schon eine sehr, sehr gute Sache. Was ich auch spannend finde, sind im Grunde Supplements, die jetzt im Grunde wesentlich stärker ausgerichtet auch auf zum Beispiel Frauen sind, ja, oder auf andere Zielgruppen. Nicht so dieses klassische, wie wir es aus den 90er kennen, Supplements nach männlichen Studien, sondern jetzt alles, was sich in dem Bereich entwickelt und dort sehr, sehr speziell, sag ich mal, auf den Frauen-Case ist oder auch auf die ältere Bevölkerung etc. Ne? Das finde ich halt auch super spannend. Was sind noch spannende Sektoren? Das Thema funktionale Pilze ist auch ein sehr, sehr wichtiges, auch als Ingredient. Ne? Das geht so in den Bereich der Adaptogene und Nootropics, finde ich auch sehr, sehr spannend.
Was machen die Pilze?
Zum Beispiel, also bei Lion's Mane ist das ja so, dass ich dort im Grunde die mentale Leistungsfähigkeit steigern kann. Den Fokus, genau, oder bei den Adaptogenen ist, dass es halt so ein bisschen den Stress rausnimmt mit Reishi, Chaga, Cordyceps, das sind so diese Pilze, die dahinter stehen.
So geil, ne? Reishi, das sind so Sachen, die...
TCM,
ja, das sind ja TCM-Sachen und sowas und ganz viel kommt ja wieder. Ich sag immer, Longevity ist ja so ein Melting Pot aus verschiedenen Kulturen, was früher eh so öko und alternativ uncool war, ne? Kommt jetzt da quasi wieder durch so eine Nebentür wieder rein.
Ja, der Markt ist, seit 2021 ist der um über 450% gewachsen. Ne? Und du musst dir vorstellen, diese TCM-Produkte, die sind ja vor allem auch deswegen, also muss man vielleicht nochmal hier sagen, Traditional Chinese Medicine, die Abkürzung, da gibt es natürlich das Thema, wenn wir uns auf weltweite Lieferketten festlegen, dann sehen wir halt einfach, dass ein Großteil dieser Pilze halt aus China kommt, so. Sind natürlich jetzt gerade auch durch diese ganzen Zolldebatten stark im Grunde beeinflusst, durch unsichere Supply Chains. Das Thema Food Security spielt eine wichtige Rolle. Mhm. Und auch das Thema Clean. Ne? Man muss sich auch ganz klar, Pilze sind ja wie Schwämme. Das heißt, die nehmen ja auch unheimlich viel auf. Und ob ich jetzt einen Pilz, sag ich mal, in den Wäldern Finnlands anbaue, ja, wo ich einfach eine unheimlich klare und saubere Umgebung habe, oder irgendwo, sag ich mal, in einer Umgebung, die jetzt nicht unbedingt so sauber ist, das macht schon einen wesentlichen Unterschied. Plus die Extraktionsmöglichkeiten, was für eine Technologie verwende ich, um im Grunde auch die Extraktion im Grunde aufzubauen, wie viel Biodiversität habe ich dann in dem Produkt drin noch und das spielt natürlich eine wesentliche Rolle.
Und das ist ja, finde ich, aber auch wichtig, das zeigt wieder, wo die Komplexität wieder herkommt. Ne? Je mehr man sich damit beschäftigt, dann will man ja eine gute Qualität. Ich finde, Matcha ist auch so ein Beispiel. Ne? Voll der Hype, überall kannst du jetzt Matcha drauf finden und ich habe mich mit einer Gründerin aus Berlin letzte Woche noch unterhalten. Liebe Grüße gehen raus an Julia von Matcha-Sam. Die haben da einen super Place und sie ist so total committed. Wir haben uns zufällig vor 3 Jahren in Japan nicht zufällig getroffen, aber sie war auch zur gleichen Zeit da, weil sie immer wieder zu den Farmen fährt, immer wieder schaut, weil es halt durch den Hype so ist, dass die Felder total krass gedüngt werden und die immer wieder unabhängig im Labor testen müssen, ist es wirklich auch drin, was wir versprechen. Ja, und das ist ja was wir als Endnutzerin kaum in der Hand haben.
Mhm. Absolut. Ich bin nächste Woche auf der Weiterfoods, das ist eine recht große Messe, ne, die sich halt gerade mit dem ganzen Thema Supplements, Nootropics, Adaptogenen auseinandersetzt. Und das ist natürlich spannend, wenn wir gerade in diesem Bereich sind, da kommen sehr, sehr viele Hersteller aus Fernost, die das Ganze aufgedeckt haben. Aber man sieht auch mehr und mehr, dass gerade aufgrund der aktuellen, sag ich mal, Weltwirtschaftslage halt auch immer mehr lokale Anbieter im Grunde groß werden. Das ist halt schon sehr, sehr spannend auch zu sehen. Und um auch auf eure Frage, welche Bereiche wir uns angucken, da spielt das natürlich leider Gottes auch eine Rolle. Ne? Wie entwickelt sich der Klimawandel oder beziehungsweise welchen Einfluss hat der Klimawandel auf bestimmte Produkte, wo wir jetzt in Zukunft Kakao anbauen werden, wo wir jetzt Kaffee anbauen werden. Ne? Und kann man da vielleicht über lokale Lösungen nachdenken? Das spielt eine enorm große Rolle. Ne? Unsicherheit in der Supply Chain, also das Thema Food Security ist auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Und deswegen, das sind so Punkte, die natürlich für uns essentiell sind, gerade auch im B2B-Sektor, ja. Ne? Welche Ingredients in Zukunft vielleicht ersetzt werden müssen, auch im Commodity-Bereich gerade. Ja.
Auch spannend, dass du das erwähnt hast mit dem ganzen Mushroom- ähnlichen Dingen. Ich glaube, es war, wenn du meinst, seit 21, ich war da in London auch auf der Y-Food. Mhm. Und da konnte man so mega viel probieren. Es war so ein kleines Event, wo wir damals zwar mit dem Kontext Blutzucker waren. Und da weiß ich, da habe ich zum ersten Mal so ein 3-Ingredient-Chicken gegessen, mhm. was irgendwie plant-based war, ich glaube, planted. Dann das erste Mal irgendwie so ein Shroom-Coffee. Ja. Und habe gesehen, der ist jetzt aber auch wirklich auch vor allem in UK überall gelistet. Mhm. Und dann war aber ein Thema da noch Insekten.
Ja.
Und das ist ja wohl gar nicht geflogen, ne?
Ja, das ist zum Beispiel ein Beispiel für Produkte, wo man sagt, okay, clean auf der einen Seite ja. und dann, also clean before product. Ja. ja. Und witzigerweise habe ich damals in meiner Funktion bei der Metro die erste Einführung von insektenbasierten Proteinen mhm. in Deutschland gemacht. Mhm. So, ne? Wir haben damals gesagt, wir wollen im Grunde, wir haben ja so eine Validierungssituation ja. geschaffen in den Märkten, und um uns auch zu gucken, wie sich das entwickelt. Und es ist einfach so, dass die Verkäufer am Anfang extrem gut waren. Ja. Ne? Die Leute haben das gekauft, spannend, ne? Das war so spannend. Ja. Ne? Und so, es waren Eventkäufe. Ja. So, ne? In manchen Supermärkten ja. sind die Storeleiter auch auf die Idee gekommen, dann so vom Dschungelcamp damals irgendwelche Ach, Sachen auszudrucken ja, und das dann so. Ne? Aber das hat nichts mit ja. der Aufnahme in die alltägliche mhm. Ernährung zu tun. So. Und da ist dann der Clash der kulinarischen Kultur ja. einfach zu groß gewesen. So, ne? Dass sich die Leute wirklich auch vorstellen können, dass diese Produkte, die Insekten unter den hygienischsten Umständen ja. überhaupt hergestellt werden. Ne? Ich war in solchen Fabriken, ja. wo im Grunde, muss man davon sprechen, Fabriken, ne? ja. wo dann im Grunde auch die Soldier Flies herangezüchtet Krass. Werden, da kann man vom Boden essen. Ja. Die sind so sauber, das ja. ist unglaublich. Und dort wird halt wirklich Biomasse ja. verwendet. Ein wahnsinnig tolles Konzept, ja. was meiner Meinung nach auch auf das Thema der Kreislaufwirtschaft mhm. einzahlt, aber am Ende des Tages an der Konsumentenakzeptanz mhm. gescheitert ist.
Also nicht die Top 1 alternative Proteinquelle, die nee. Du jetzt vorhin. Was ist beim Thema Proteine das, wo du sagst, da sind wir jetzt, sollten wir darauf fokussieren?
Also bei Proteinen würde ich sagen, sind es tatsächlich jetzt die Myzel-basierten ja. Lösungen. Die finde ich sehr, sehr spannend. Also wie man halt im Grunde das Wurzelwerk eines Pilzes mhm. auch verwenden kann. Dann Erbse ist nach wie vor ja. auch ein sehr, sehr tolles Thema, was ich spannend finde. Ja, dann ist es auch spannend zu sehen, wie sich die Blends entwickeln. Ja. Ne? Wenn man jetzt heutzutage auf das Regal guckt, man sieht ja nicht nur Hafer, man sieht ja nicht nur Mandel, sondern man sieht mittlerweile auch Mixturen, mhm. man sieht dann auch Cashew, man sieht Erbse, man sieht, und dann geht das auf einmal so runter. Und es sind unheimlich viele Produkte, die man dann dort auf einmal sieht.
Ja. Und gesundheitlich natürlich auch smart, ne? verschiedene mhm. Proteinquellen zu haben, ja. um das Aminosäureprofil möglichst vollständig zu haben, was wir ja, ja bei tierischen Proteinen einfach ja. einfacher bekommen. Sehr Absolut, spannend. Ja. Erbse haben wir beide auch immer. Wir haben uns noch ausgetauscht mit dem Gründer von einer Erbsenbrand und nutzen wir beide auch sehr viel, ne, Erbsenmilch.
Total. Ja. Du hast mich ja, nachdem du mir mit Gewalt einen CGM in meinen Arm gerammt hast. Genau. Ne? wollte ich ja dann.
Er hat sich allein nicht getraut. Er hätte es auch selber machen dürfen, aber ja. Männer tun sich da oft schwer.
Macht kein Mensch alleine. Kein Mann. Keiner macht das alleine. Das ist ein
traumatisches Erlebnis. Ne?
Ja, so scheinbar. Mit, so wie unser zweites Treffen, glaube ich.
Retreat, so schönes Hotel, die Sonne scheint richtig cool.
Ich sag, hast
so,
du dein CGM dabei?
Hast du dein CGM dabei? Ich sag, ach, man hat jetzt nicht vergessen. Nee, pack mal aus, pack mal aus. Nee, können wir jetzt noch machen. Und da habe ich ja dann gesehen, was dann jetzt, ne, ohne da jetzt irgendwie ein Hate oder sowas zu spreaden, aber dann habe ich gesehen, was Hafermilch einfach mit mir macht. Mhm. Und das ist halt einfach so für meinen Individualkörper auf jeden Fall keine gute Entscheidung. Und das ist ja, was ich aber auch spannend finde, ne, diese Erkenntnisse, die kommen. Ich bin ja der felsenfesten Überzeugung, ja, es ist, die Komplexität steigt,
ja.
aber mittlerweile, ich fotografiere alle Ingredients mit ChatGPT mhm. ab, ne, und mhm. frage so, was ist gut? Und ich bin ja. teilweise im Restaurant und sage so, ich habe heute die und die Ziele, was von der Speisekarte ja. kann ich wie essen? Und mhm. ich glaube, das wird sich auch zumindest in manchen Milieus weiterentwickeln, dass die Leute eher schlauer werden. Gibt ja so schöne Podcasts ja. und tolle Podcast-Hosts, ne?
Ja.
Zum Beispiel, die ja auch eine Mission haben, Leute auch da edukativ an die Hand zu nehmen. Und deswegen ist meine Hypothese grundsätzlich erstmal, dass das Groß der Menschen schlauer wird, ne? Mhm. Und da wäre jetzt meine Frage, wie viele von diesen großen Lebensmittelkonzernen, die auch alle eine Form von Lobby auch haben, ne? Mhm. Wie viele können sich da jetzt noch wegducken, sagen, das sitze ich aus, ne? Hier weiter Palmöl, ne? Let's go, ne? Weiter Sugar, weil ich habe irgendwie das Gefühl, da kommen diese Challenger-Brands, die haben eine Energie, die haben eine Passion, und dann mhm. sehe ich wirklich, ich war so kurz mir auch in einem Konstrukt, wo ich auch viele Großkonzerne auch beraten habe, also entweder ignorieren die das, ja, oder die sind zu langsam, oder was ist da quasi dein Gefühl? Was geht bei denen quasi in den Vorstandsetagen gerade ab? Ja.
Also ich würde nicht sagen, dass sie sich wegducken oder dass sie langsam sind. Sie haben nur mittlerweile über die Jahre eine andere Art und Weise entwickelt, sich den Markt halt anzugucken und vor allem auch, sag ich mal, ein gewisses Korrektiv entwickelt. Okay. So, und das hängt vor allem damit zusammen, wir haben es ja in der Vergangenheit gesehen, dass so Post-Merger-Integration nicht immer unbedingt von Erfolg gekürt war. Ne? Das heißt, dass Produkte dann halt im Grunde in ein Portfolio eines großen Konzerns integriert worden sind und dann weiter noch gelebt haben. Und heutzutage ist es so, dass für viele Großkonzerne auch erstmal der Proof erbracht werden muss. Also wirklich der kommerzielle Erfolg, der sich über Jahre dann auch eingestellt hat, dass man halt wirklich auch genau sieht, dass die Konsumenten dieses Produkt akzeptieren und nicht sofort auf den nächsten Wagen. Und dann ist man auch bereit, mehr Geld zu zahlen, aber man will nicht mehr diese ganzen Lerneffekte haben. Also als unserer Zeit damals bei der Metro, da war es so, dass ich auch festgestellt habe, nicht jedes Startup ist so ein Speedboot, sondern manche sind halt auch einfach löchrige Gummiboote. Ne? So, und da muss man halt gucken, welche sind im Grunde diejenigen, wo ich halt auch ganz genau weiß, dass das von den Erwartungen matcht. Ja? Dass die wissen, da ist ein großer Konzern, der hat Erwartungen an die Qualität, der hat Erwartungen an im Grunde auch gewisse Maßstäbe und die muss ich halt erfüllen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann darf ich mich auch nicht auf so einen großen einlassen. So, und das heißt, was diese Zukäufe angeht, ist auch bei den Großen so ein Stück weit so eine Lernkurve jetzt im Grunde erfolgt. Und die wissen jetzt auch ganz genau, bei welchen Firmen sie auf was achten. Mhm. So. Und die Zukäufe, die wir in letzter Zeit gesehen haben, Grüns hatte ich erwähnt, Hühl, das andere Unternehmen aus UK, was im Grunde so ein Mahlzeitersatz ist, wurde auch von einem Großen gekauft. Also wir sehen wesentlich mehr Aktivitäten wieder im Markt und auch, dass sie alle sehr aufmerksam sind, aber halt nicht mehr die Unternehmen kaufen jetzt einfach eine wahnsinnig große Instagram-Followerschaft haben. Ne? So, ja. Das war vielleicht in der Vergangenheit öfters der Fall. Dann hat man gesagt, okay, man kauft sich mit hier im Grunde einen Kanal ein und auch eine Followerschaft und kann die dann auch bespielen. Das ist mittlerweile, die Firmen müssen im Grunde kommerziell erfolgreich sein und sie müssen funktionieren. Mhm.
Aber es gibt ja auch die Beispiele wie Ankerkraut zum Beispiel, ne, wo dann der Rückwärtsweg gegangen wird, ne, und die es halt zurückkaufen. Aber für dich ist quasi, ne, als VC, du spekulierst ja auf den Exit dann irgendwann, dass es halt gemacht wird. Der Normalcase aus deiner Sicht ist, ne, ein Startup entwickelt Traktion, guter Founder, Market Fit, ne, Passion 2,5 Millionen Euro. Und dann in der Endstufe wird es dann gekauft von einem PE, der vielleicht was damit macht, oder tatsächlich dann Barilla und Ferrero und Co. Ist das quasi so die Trajectory, die ihr projiziert?
Ja, grob gesagt schon. Also es ist so, wir müssen natürlich, und deswegen ist das auch, wenn wir unsere Due Diligence machen, also sprich mit den Unternehmern sprechen, mit den Gründern, wir unheimlich viele Referenzgespräche auch führen. Ne? Das heißt, wir holen uns sehr, sehr viel Market Insights, auch von Partnern, um halt dann auch zu sagen, okay, das ist ein Unternehmen, was wirklich wo es ein Product Market Fit gibt und wo auch Partner und andere, die im Grunde mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, auch sagen, wir planen hier langfristig. Wir haben auch selber Geld investiert, weil wir zum Beispiel unsere Produktionsstraßen angepasst haben und Co. Das sind für uns sehr, sehr wichtige Elemente, auf die wir achten. Und es ist natürlich auch schön zu sehen, wenn ein Gründer auch diese Perspektive hat, ne? Wenn er sagt, okay, going forward plant er im Grunde in diesen Schritten. Manche Gründer sind natürlich überambitioniert und sagen so, hey, ne, wir werden irgendwann das Multimilliardenunternehmen. Ja. Und da muss man dann halt auch immer ein Stück weit Erwartungsmanagement machen und halt auch mit den Gründern dann ins Gespräch gehen. Aber am Ende des Tages ist das dann halt auch genau so der Weg. Und da muss man, dann gehört halt auch dann zur Wahrheit dazu, dass viele der Food-Gründer, weil sie halt aus Leidenschaft gründen, vielleicht auch nicht einen VC-Case sind. Ne? Das ist dann auch oftmals der Fall. Ne? Durch Bootstrappen kommst du dann halt auch ein Stück weit in eine gewisse Phase und es geht ja dann oftmals auch darum, Geld aufzunehmen, um dann halt das Thema Expansion voranzutreiben, um halt auch das Thema Vorfinanzierung stärker hinzu. Und dafür gibt es natürlich auch andere Mittel, aber man kann natürlich auch sehr langsam wachsen und sich dann halt irgendwie weiterentwickeln. Diese Cases gab es ja in der Vergangenheit auch.
Und wenn wir uns aber einmal diesen Weg angucken, ne, rein hypothetisch, ne, bis zum Exit, ne, also der Grüns Case ist ja ein schönes Beispiel. Was müsste ich denn heute als Founder beachten, wenn ich diesen Weg gehen würde? Ne? Also was würdest du, ja, wo, mit was würde ich anfangen? Ne? Was wäre so Fabio Ziemsen Playbook, ne, 5 Things You Need to Do?
Okay, okay. Also ich hätte jetzt schon gedacht, dafür können wir einen ganz eigenen Podcast nochmal machen.
Ich bin gerne nochmal eingeladen. Ja.
Nein, ich glaube, also das wichtigste Thema ist halt, dass ich von, als Gründer von vornherein einfach auch ein gutes Zielbild habe, wie sich das Unternehmen entwickelt und in welche Richtung ich gehen will. Dass ich um mich herum ein gutes Team-Setup habe, die alle auf den gleichen Weg geeicht sind. Ne? Und das heißt nicht nur, dass ich ein Zielbild habe, was die Kommerzialisierung angeht oder was das Zielbild angeht, wie sich das Unternehmen organisatorisch entwickelt, sondern dass ich auch eine Ahnung habe, wie sich zum Beispiel mein Cap-Table über die Jahre entwickelt.
Oh, ja. Ja,
mit den einzelnen Runden, welche Investoren will ich an Bord nehmen, welche Investoren können mir ideal in meiner aktuellen Phase helfen, in die nächste Runde zu kommen, haben dann wieder das Netzwerk etc. Das heißt, dass ich mir einen umfassenden Gedanken mache, wer in welcher Phase meines Unternehmens wichtig für mich ist und wen ich mir dann auch als Partner raussuche. Schön. Das zweite Thema ist sicherlich genau das, was ich meinte, in Schönheit zu sterben. Mhm. Dass man versucht, sich so ein Stück weit von seinen eigenen Ansprüchen zu entkoppeln und unheimlich oft sein Produkt validiert mit unterschiedlichen Zielgruppen. Dass man so versucht, so viele Insights reinzuholen. Und nur weil mir das Produkt gefällt oder vielleicht auch meiner Partner oder meiner Partnerin oder auch meinen Freunden, das heißt nicht, dass ich damit den großen Markt erreiche. Versuch, so viele Insights aus unterschiedlichen Zirkeln aufzunehmen wie möglich und versuch dann einfach zu kommunizieren. Und das kann ich dann in einem dritten Schritt über eine Community. Wenn ich es schaffe, von vornherein Leute, die Bestandteil meiner Reise sein wollen und die ich sofort als diejenigen gewinne, die sagen, hey, wir wollen die Ersten sein, wir wollen diejenigen sein, dann entwickle ich Fürsprecher und denen schicke ich dann immer wieder auch neue Proben, denen schicke ich dann auch immer wieder neue Produkte, die mache ich richtig zum Bestandteil meiner Marke und dann, glaube ich, hat man ein ganz gutes Setup. Und das natürlich alles vor dem Hintergrund, dass es auch von der Finanzplanung und auch von den ganzen, sage ich mal, Entwicklung der Unique Economics passt. Das sind so die wichtigen Sachen. Und dann mache ich mir einen Gedanken über meine Distributionsstrategie etc. Ne? Das sind so die Sachen, die damit einhergehen. Aber ich glaube, die Punkte, die ich mitgegeben habe, wie ich mich hinsetzen will, dass die.
Und siehst du einen Unterschied zwischen weiblichen Gründerinnen und männlichen Gründern?
Nee, das, also da.
Also wie die herangehen, nicht wie du die bewertest.
Nein. Ich würde sagen, also die weiblichen Gründerinnen, die ich kennengelernt habe, die waren alle sehr fokussiert, die haben alle einen ganz klaren Plan gehabt. Also da würde ich ungern unterscheiden wollen. Mhm. Weil am Ende des Tages ist es so. Man nutzt halt anders sein Netzwerk. Die weiblichen Gründerinnen haben ein anderes Netzwerk als, sag ich mal, manche männlichen Gründer. Aber so wie sie ihr Netzwerk nutzen und dann im Grunde auch das Unternehmen gestalten, da kann ich eigentlich nicht großartig unterscheiden. Ne?
Und du müsstest ja jetzt, wenn du sagst, so Supplements und vor allem Female-Focused Products, das ist so ein Thema, dann würde ich erwarten, dass du auch mehr hörst von Frauen in dem Bereich.
Absolut. Also da muss man auch ganz ehrlich sagen, in dem Sektor sind es dann auch, aber das hat einen anderen Hintergrund. Ja. Das ist meistens auch dadurch begründet, dass die Gründerinnen dann auch selber als Testimonial nach vorne gehen. Das heißt, sie nutzen, ich meine, für ein kleines Unternehmen ist Marketing unheimlich teuer. Voll. Das heißt, ich nutze auch PR. Mhm. Und wenn ich dann als Gründerin nach vorne gehe und sage, hey, wir haben uns mit dieser Situation auseinandergesetzt, dann bin ich natürlich wesentlich glaubhafter, als wenn ich jetzt einen Gründer habe, der sich dann damit positioniert.
Und oft wird ja auch aus einem eigenen Painpoint, einer eigenen Gesundheitsgeschichte, einer eigenen Suche nach einem Produkt irgendwie gegründet. Ne? Wir haben so ein Mini-Mini-Beispiel mit unserem Pregnancy-Smoothie, den wir jetzt rausgebracht haben.
Ne? Den ich designt habe mit den Ingredients und den Zutaten, mit meinem medizinischen Wissen.
Genau. Und ich hatte den Painpoint in der Schwangerschaft, einfach mich zu fragen, hä, wieso muss ich immer nur gucken, was nicht geht, sondern was geht. Und ist jetzt so ein Fun-Project, aber nochmal so zu verstehen, dass es einfach viel leichter ist, authentisch für was zu stehen, was du selber tagtäglich nutzen magst. Ne?
Absolut. Und dann hast du automatisch auch eine Story, die du jetzt nutzen kannst, um dann halt auch den Medienapparat ein Stück weit als Marketingkanal zu nutzen. Ne? Deswegen, das ist so, wo ich sagen würde, dass da der Product-Founder-Fit natürlich ein wesentlich größerer ist. Mhm. Ne? Aber bei, sage ich mal, Produkten, die geschlechtsagnostisch sind, da macht das dann keinen großen Unterschied.
Und da wir ja nun mal auch ein Longevity-Podcast sind, jetzt hast du viele Trends sozusagen geflaggt oder Themen, die wir so ein bisschen im Auge behalten wollen oder Kategorien. Guckt ihr auch Also gibt es sowas wie den Longevity Promise bei vielen Produkten? Pitchen Leute euch viele Produkte, Innovationen mit diesem Longevity-Versprechen? Taucht der Begriff da schon so explizit auf oder geht es eher eine Ebene tiefer, zum Beispiel um Blutzucker als Mittel zum gesunden Altern?
Genau, ich würde sagen, es geht meistens um eine Stufe tiefer. Ja. Weil man muss ja auch bei Longevity so ein Stück weit unterscheiden. Ist es, okay, ich will älter werden, ja, ne, oder ich will einfach gesund leben. Ja. So. Und deswegen ist es meistens so, dass quasi für das ich will gesund leben eigentlich der Pitch ist. Ja. Ne? Wir hatten in der Vergangenheit auch ein Investment, wo es im Personalized Nutrition Bereich ist. Oder, ne? Das, ja. Da ging es halt vor allem darum, dass die Mischung aus beiden Konstellationen dann halt gesundes Leben jetzt, aber auch dadurch dann älter werden entsteht. Aber in der Regel ist es schon, weil es ist ja auch so ein da muss ich nochmal diese Engel im Food-Bereich sagen, man muss ja auch sofort eine Veränderung wahrnehmen können. Ne? Und bei personalisierter Ernährung ist es oftmals schwierig, dass ich sofort ein Ad-hoc-Verbesserungsgefühl habe. So, das heißt, das Versprechen kommt dann im Grunde mit, hey, wenn du es in deine Routinen einbaust, wenn du es regelmäßig konsumierst, dann wirst du auf lange Sicht eine Verbesserung spüren. Ja. Aber es ist nicht so, dass du jetzt sofort was konsumierst und dann wird sich was verändern.
Ne? Im Idealfall setzt du natürlich auf beides ein. Das sagen wir immer bei Longevity-Themen. Energie jetzt ist schon besser. Ne? Mit jedem, was du isst, kannst du es beeinflussen. Deine Zellen werden unmittelbar beeinflusst. Aber du beugst natürlich auch Krankheiten vor und zahlst auf Leistungsfähigkeit ein. Aber ich finde auch, das ist ja oft so auch das Trickier daran. Es ist ja wirklich, wie Thomas eben sagte, High Hope.
Ja, ja.
Und im Idealfall finde ich es aber auch cool, wenn man sagt, okay, und jetzt aber trotzdem Benefits wahrzunehmen. Und das können natürlich auch einfach nicht alle Produkte gewährleisten.
Ja, absolut. Also was ich gerade meinte mit diesen Produkten, wo du halt im Grunde, da geht es in erster Linie um so Personalized Nutrition-Themen. Weil da braucht man halt einfach sehr wesentlich mehr Faktoren. Ja. Ne? Dein aktuelles Stresslevel und alles, ihr kennt das so. Und natürlich gibt es Produkte, ne? Ich meine, Koffein ist das beste Beispiel. Ne? Ich nehme es zu mir und bin auf einmal, bin auf einmal wach. So. Und da gibt es natürlich zahlreiche andere Produkte, die mir helfen, jetzt recht schnell so einen Effekt zu haben. Aber gerade bei Personalized Nutrition bin ich da immer noch sehr vorsichtig. Mhm. Ja.
Ja, cool. Bevor wir noch zum Abschluss kommen, ne, bei jeder Folge, wo wir dann auch so dein Longevity-Protokoll auch lernen, wir haben ja schon zusammen trainiert und Co. Ja. Nochmal unser kleines Experiment als Reminder.
Oh nein, schon wieder.
Aber diesmal, ne, ihr wisst ja, wir haben ja diese tolle Rotlichtmarke Heilis als Partner. Wir probieren das erste Mal, nach wie viel 25 Folgen haben wir jetzt, glaube ich, ne, draußen, ne, einen Code aus, TORN20. Also wenn ihr euch für die Rotlichtmaske interessiert, den schönen Face Wand, ja, oder das, was so Schmerzen wegmacht, ja, dann probiert das mal aus. Wir wissen auch nicht, wie es funktionieren wird. Vielleicht ist es auch nicht unser Game. Wir sind da ganz ehrlich, wie immer mit euch. Aber wer möchte, TORN20. Und wer sagt, er will lieber Anne20 eingeben, denn die DM'd mir, dann kriegen wir es irgendwie auch hin.
Ah ja, okay, gut zu wissen.
Ja, das freut uns. Ne? Cool. Dann zum Abschluss, ne?
Genau, wir haben noch eine letzte Kategorie. Da wird es ganz persönlich. Es ist so die Einladung an dich, deine Longevity-Routine oder vielleicht dann ein, zwei Longevity-Hacks zu teilen. Mhm. Was ist für dich nicht verhandelbar? Was klappt für dich gut? Vor allem, weil wir ja verstanden haben, du bist eine schwer beschäftigte Person, du bist auch viel unterwegs, ne? Das macht alles nicht so leicht. Hast du irgendwas für uns dabei?
Low-key versus High-Tech.
Ja, also für mich ist es wichtig, dass ich bin kein, muss ich vorweg sagen, ich bin kein Biohacker oder so. Ich habe das versucht mal mit verschiedenen Tools.
Ex-Biohacker.
Und, mit verschiedenen Tools und Co. Und auch irgendwelchen Routineprotokollen etc. Da habe ich einfach gemerkt, das funktioniert nicht. Für mich sind die Life-Hacks, sage ich mal, Routinen, die ich bestmöglich in meinen Alltag einbauen kann. Dass ich einfach darauf achte, dass ich genügend Schlaf bekomme, dass ich genügend Sport betreibe, also genügend Bewegung habe, dass ich vor allem, ich bin ein soziales Wesen, dass ich mich viel mit meiner Familie umgebe und auch mit guten Freunden, dass ich den Moment zelebriere, dass ich bewusster bin. Das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und daraus ergibt sich im Grunde dann so ein Mindset, wo ich dann auch mir selber einfach nicht so viel Stress mehr mache. Ich glaube, das ist eigentlich so, wo ich sagen würde, Longevity, einfach versuchen, das Stresslevel runterzufahren, egal wie anspruchsvoll gerade die Zeit ist. Und das ist, sage ich mal, so eines der Themen, dass ich diese kleinen Momente zelebriere, einen guten Kaffee zu trinken und dann genau diese verschiedenen Produkte und Tools zu nutzen, die ich die Toren heute auch mitgebracht hat, und dann hin und wieder mal was zu snacken und einfach viel auf deinen Körper zu hören. Ja, weil dein Körper sagt dir im Grunde das, was du gerade auch essen möchtest, worauf du gerade Lust hast, und versuch mehr auf deine innere Stimme zu hören.
Ja. Mhm, schön. Okay.
Geht am Ende doch noch auf eine Seite. Ne?
Ja, wir sind uns da sehr einig. Aber ich lasse es einfach unkommentiert stehen. Ich glaube, die Zuhörer wissen schon, dass mir das sehr gut gefallen hat.
Ich halte dagegen.
Ja, also, bitte,
du hast
Toren.
Natürlich auch recht. Aber in meinem...
Ich auch das ja bitte nicht rausschneiden.
ich habe ja mein Datenprotokoll, ne, und sehe ja quasi anhand meiner Logbucheinträge, was mir wirklich gut tut und was nicht gut, auf Platz 1, wirklich auf Platz 1 plus 8% Punkte für meine Recovery Elektrolyte zu mir nehmen. Mhm. Also es ist wirklich Elektrolyte. Ne? Ich habe vorher schon einmal viel getrunken. Anne sagt immer, ich habe eine Blase wie ein Musikant oder so. Keine Ahnung,
was das eine Redewendung ist.
Was ist auch was Rheinisches oder Kölscheristisches oder sowas.
Aber ja, musst du häufiger mal. Ja.
Aber wirklich Elektrolyte ist für mich der Gamechanger gewesen. Es gibt da tolle Marken, ne? Also ne, keine Werbung an der Stelle, ne? Noch nicht, aber irgendwie Le Melo schmeckt uns gut. Ne? Hier Drill von André Schürrle schmeckt uns gut. Und das tut mir echt richtig krass in meiner Recovery und Magnesium. Also kann ich nie mehr wieder drauf verzichten.
Wichtig, ne? Elektrolyte haben auf jeden Fall einen krassen Benefit, vor allem für Leute, die sportlich aktiv sind, wo ich dich natürlich zuzähle, Toren. Genau. Für mich natürlich auch spannend gewesen. Willkommen in unserer Welt, Frank. Und auch spannend, ne? Thema Stillzeit, haben wir schon mal drüber gesprochen. Krasser Kaliumbedarf war mir vorher nicht so klar. Das heißt, wir beide sind gerade die perfekten Use Cases für Elektrolyte. Ich habe auch noch was mitgebracht aus dem Thema Getränke. Ich hatte eben schon Matcha erwähnt. Ich mag Kaffee, ich mag Matcha und habe auch auf der Japan-Reise auch vor 3 Jahren Hojicha das erste Mal kennengelernt. Und ich finde, das hat gerade so ein kleines Comeback oder es kommt an in Deutschland, kann man auch so sagen. Ist ja so ein bisschen so eine Zwischenform, sage ich mal. Da werden die grünen Teeblätter geröstet. Das heißt, es ist auch auf jeden Fall noch weniger Tein-Koffein drin. Die haben aber auch weniger Bitterstoffe dadurch und trotzdem so diese Pflanzenstoffe, die Polyphenole. Das heißt, es ist eigentlich so ein gesundheitlich sehr vorteilhafter Drink, der dich gar nicht pusht. Das heißt, was für abends. Ich finde es immer cool, für abends Alternativen zu haben. Schmeckt so ein bisschen nussiger, weil viele doch diesen Matcha-Geschmack nicht so mögen. Das ist vielleicht nochmal was. Und was ich halt cool finde, es gibt den immer mehr auch in guter Qualität irgendwie zu kaufen, zum Ausprobieren. Ich sage jetzt nicht, das ist mein neues Go-To-Getränk, aber ich finde es spannend, dass es so ankommt und dass man da vielleicht auch nochmal guckt, dass das vielleicht ein cooles Feierabend-Wind-Down-Getränk sein kann. Ja, vielen Dank, dass du da warst. War spannend. Wir könnten auf jeden Fall nochmal den Deep Dive dann machen, wenn wir die ganzen Startups sich jetzt melden und mit dir connected sein wollen. Und wir sagen zum Abschluss und meinen es auch so, stay healthy.
Stay nerdy.
Dieser Podcast dient ausschließlich der allgemeinen Informationsvermittlung. Die Inhalte ersetzen keine individuelle ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung und stellen keine Therapie oder Handlungsempfehlung dar. Sie spiegeln den aktuellen Wissensstand zum Zeitpunkt der Aufnahme wider. Es werden keine Heilversprechen gegeben. Bitte wendet euch bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer an eure behandelnde Ärztin oder euren behandelnden Arzt.